Mein Anfang dann in der Malerei ist, sich damit zu beschäftigen, was ein Stil ist. Ich möchte jeden Tag einen neuen Stil erfinden.
Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist der Künstler Jiří Georg Dokupil. Mit 14 floh er mit seinen Eltern Hals über Kopf aus der Tschechoslowakei nach Deutschland, wo er später Kunst studieren und Mitbegründer der Mülheimer Freiheit werden sollte. Er nahm an der Documenta teil, war auf der Biennale in Venedig vertreten und schafft neben vielem anderen faszinierende großformatige Gemälde, für die er Seifenlauge mit Pigmenten mischt und die daraus entstehenden Seifenblasen auf eine mit Farbe bestrichene Leinwand bläst. Heute ist er bei uns zu Gast und erzählt uns über seine Arbeit, sein spannendes Leben und seine neue Ausstellung. Herzlich willkommen, lieber Jiří Georg Dokupil. Lieber Herr Dokupil, Sie sind bildender Künstler und Maler. Seit Ende der 70er Jahre haben Sie Werke auf Leinwand geschaffen, oft ohne die üblichen malerischen Mittel. Zum Beispiel verwenden Sie eine brennende Kerze statt einen Pinsel. Wie und warum haben Sie damit angefangen?
Nein, damit habe ich nicht angefangen Ende der 70er Jahre. Ende der 70er Jahre war ich ein konzeptueller Künstler. Das mit den verschiedenen Materialien, das kommt 10 Jahre später. Mhm. Wenn Sie sagen 79, war ich als Student, war ich ein konzeptueller Künstler und habe Kunstwerke geschaffen im Sinne des amerikanischen Minimalismus, im Sinne von Joseph Kossuth und Hans Hake und Walter de Maria und Dan Flavin. Das waren meine Helden. Und da habe ich auch angefangen.
Ja? Ja.
Also, ja, und ich war am Anfang, und das muss man schon mit aller Deutlichkeit sagen, in der Zeit, als ich anfing, Künstler zu sein, waren die Malerei als solche, waren nur von dummen Leuten ausgeübt, ja? Also, es hieß fast so, du bist so dumm wie ein Maler, ja? Das vergessen die Leute. Was war die herrschende Form der sowas wie die moderne Kunst, hat der Harald Seemann in der Documenta etabliert, sozusagen, 72 und 76. When Attitude Becomes Form, aus einer Ausstellung dann von ihm und dann die Documenta, war alles andere als Malerei. Mhm. Es waren Installationen und es waren Performances und es war eigentlich eine ganz andere Geschichte. Ja, und da war ich sozusagen zu Hause.
Ja, ja,
das war mal das wollte ich weitermachen. Okay?
Ja. Ja. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter zurück. Sie sind im Jahr 1968 aus der damaligen Tschechoslowakei, also heute Tschechische Republik, geflohen mit Ihren Eltern. Da waren Sie 14. Sie konnten sich nicht mal von Ihren Freunden verabschieden damals. Haben Sie das Ihren Eltern übel genommen?
Ja, ich war natürlich mit 14, war ich an dem Tag, als wir geflüchtet sind, bin ich um mindestens 5 bis 10 Jahre gealtert, ja?
Ja.
Also es war ein richtiger Schock, weil ich wusste nicht, wie mir geschah. Ja?
Ja.
Also es war schon von einer Stunde auf die andere oder auf Minute auf die andere, wir gehen weg. Ja, und wann kommen wir zurück? Nein, wir kommen nie zurück.
Ja.
Ja, also was kann ich mitnehmen? Ja, du kannst ein Buch mitnehmen. Ein Buch. Ja, das war die Ansage.
Ja.
Und ich muss noch mit meinem Freund Fußball spielen. Ich muss weiterhin an der Mathematik-Olympiade teilnehmen.
Ja.
Ich war ein sehr, sehr begabter, sagen wir mal, ich wollte Mathematik studieren. Ich wollte überhaupt keine Kunst machen. Ja.
Ja.
Okay,
ja.
Also das war schon eine ziemliche Veränderung.
Ja.
Meine Geschwister haben das, die haben das nicht so wahrgenommen, so intensiv wie ich.
Mhm.
Meine Schwester ist 8 Jahre jünger als ich.
Ja.
Mein Bruder 5. Sie waren noch sozusagen, die waren Kinder.
Mhm.
Und ich war schon erwachsen.
Mhm.
Ja, ich habe sozusagen schon, ich war der Tischtennismeister des Bezirks.
Auch.
Ja, und ich auch noch. Und ich hatte, wie gesagt, die Schule habe ich repräsentiert auf der Mathematik-Olympiade.
Ja.
Und ich war sozusagen, mit 14 war ich ein kleines Star. Ich muss das schon so sagen, ja. Und ich musste das alles verlassen.
Warum hatte man Ihnen das nicht gesagt? Was denken Sie?
Ganz einfach. Das war so. Meine Eltern Und meine Mutter und meine Eltern haben Angst, dass ich das dann irgendwelchen Mitschülern erzähle oder meinen Freunden. Und wir werden dann sozusagen verhaftet.
Ja.
Das war genau auf der Grenze. Das war dann ungefähr ein Monat nach dem Einmarsch des glorreichen Warschauer Paktes.
Ja.
Und da, in den ersten Wochen, konnte man ganz leicht über die Grenzen gehen. Aber wir haben noch ein bisschen abgewartet. Und da war das plötzlich ziemlich kompliziert. Und es war dann auch klar, wenn wir bleiben, wird mein Vater verhaftet. Der kommt wahrscheinlich ins Gefängnis, ja, weil er sich damals am Ende des Prager Frühlings hatte sich selbstständig gemacht. Ja. Das war das Schlimmste für die Kommunisten ist, wenn man sich selbstständig macht, wenn man die sozusagen den Staat umgeht, den Staat beraubt. Ja.
Keine Kontrolle,
keine Kontrolle, dass man selbstständig, dass man die Produktionsmittel, dass der Staat die nicht besitzt, sondern die Privatmenschen. Das ist ja nicht das Ende des Kommunismus. Das geht ja nicht. Und das war klar, dass mein Vater war Erfinder und hat dann ein eigenes Büro aufgemacht, dann direkt mit Deutschland, mit USA Kontakt aufgenommen. Wenn er damals die Patente, die er damals an den tschechischen Staat, an den tschechoslowakischen Staat abgetreten hat, wenn er das privat gemacht hätte, dann wäre unsere Familie, wir wären die Vanderbilts von der Tschechoslowakei geworden.
Verstehe.
Weil sie hat so viel Kapital dem tschechischen Staat geschaffen. Also, und die waren natürlich dann super sauer, dass er selbstständig geworden ist.
Verstehe.
Es war klar, dass er ins Gefängnis geht und dass die Familie dann total sozusagen abgehackt wird. Ja.
Ja.
Von allen Möglichkeiten.
Ja.
Also, die Kinder werden dann nicht mehr studieren können.
Ja.
Und wir werden abgeschafft.
Verstehe. Was hat er erfunden? Welche Art waren seine Produktionsmittel?
Mein Vater hat sehr verschiedene Dinge erfunden, aber hauptsächlich die erfolgreichsten Erfindungen waren immer gebunden an Gerberei.
Okay.
Maschinengerberei für Gerberei, Industrie. Und er hat 1966 eine Maschine auf der großen Ausstellung der Gerbereimaschinen in Paris vorgestellt und das war eine Sensation.
Okay.
Er hat eine Maschine, die hieß Molisa, und das war eine Maschine, die 10 Arbeitskräfte, die eine Maschine hat 10 bis 12 bis 15 Arbeitskräfte eingespart, weltweit.
Ja.
Es war eine Sensation. Und diese kleine Maschinenfabrik da in Jägendorf, wo wir gewohnt haben, die haben über 5.000 diese Maschinen verkauft. Und eine Maschine hat $100.000 gekostet. Das war unglaublich.
Verstehe.
Ja? Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang mit meiner Arbeit zusammenhängt.
Das ist interessant. Sie sind dann geflohen in den Westen und sind gekommen nach Frankfurt.
Wir sind geflüchtet. Das war ziemlich dramatisch auch.
Ja.
Wir wollten über Mähren, ne? Also über Brno wollten wir dann nach Österreich, ja, aber da war plötzlich, das fing schon an, die Grenzen sich zu schließen, das war nicht mehr so einfach, also mussten wir in die Slowakei, ja, nach Bratislava und haben dann ein Visum ganz schnell bekommen. Die Slowaken waren da irgendwie, die waren schon freizügiger und wir sind dann über Bratislava, über Pressburg, sind wir nach Wien.
Okay.
Ja, und da hat mein Vater dann da schon gewartet und das war auch trotzdem dramatisch. Und er hat sich entschieden für Deutschland, für Frankfurt, wo eine amerikanische Firma für Gerbereimaschinen war, die hieß Turner. Und mein Vater wurde direkt, weil er so berühmt war und diese unglaublichen Maschinen da gebaut hat, wurde er direkt Chef der Entwicklung. Wir kamen nie in ein Lager oder so. Ja?
Ja.
Wir wurden direkt aufgenommen. Und mein Vater hat direkt einen sehr hohen Gehalt bekommen und wir haben ein Haus bekommen und Geld, um das Haus einzurichten und ein Auto. Und wir sind von den Deutschen unglaublich gut aufgenommen worden. Das war wirklich wahnsinnig, ja?
Ja. Aber für Sie, was bedeutet das jetzt? Sie waren nicht mehr der Star wie zuvor noch.
Ja, ich war ein kleines Arschloch plötzlich.
Oh.
Ja, schon. Ja, ich habe die Sprache nicht gesprochen und ich kam in die Klasse und das Einzige, was mir geholfen hat, war, dass ich die Mathematiklehrerin verbessert habe. Also habe ich meine Liebe zur Mathematik hat sich da sozusagen hat eine andere Bedeutung bekommen, ja. Weil man versteht Mathematik auch ohne die Sprache zu sprechen. Ja? Ja. Also war plötzlich haben die Leute gesehen, ja, der ist nicht so blöd, ja. Und dann habe ich auch eigentlich angefangen intensiver zu zeichnen. Ich habe gezeichnet als kleines Kind, aber das war sozusagen die Beschäftigung in der Einsamkeit. Ja. Also ich war natürlich sehr sehr einsam. Ja. Plötzlich ich war Mittelpunkt meiner Freunde in der Tschechoslowakei. Ja? Ja. Und jetzt plötzlich habe ich alle meine Freunde verloren.
Ja.
Und da langsam, ich habe dann angefangen, auch wieder Tischtennis zu spielen, viel zu zeichnen zu Hause und hatte schon ein bisschen Konflikt gehabt mit meiner Mutter, ja? Weil die ist auch zu Hause geblieben, weil ich habe dir schon so ein bisschen vorgeworfen, wieso? Ich will doch gar nicht hier sein.
Ja, ja.
Ja, ich möchte mit meinen Freunden da im Park rumspielen. Und vor allem gab es da ein Mädchen, es war nur so eine platonische Liebe. Ja. Ich habe sie nur immer begegnet auf dem Weg zur Schule, ihr in die Augen geschaut. Das war aber klar, dass sie irgendwann mal meine Freundin wird. Aber das muss ich verlassen.
Ja.
Ich möchte das nicht dramatisieren.
aber damals muss es sehr dramatisch gehen.
Ja, okay, gut.
Das verstehe ich.
Also, Durch den Konflikt mit meiner Mutter habe ich dann beschlossen, eigentlich das war meine Entscheidung, ich will weg vom Zuhause und bin dann ins Internat nach Königstein gekommen. Ja,
okay.
Das war sozusagen mein Bestreben,
ja.
Dass ich weg von zu Hause will. Ja?
Ja.
Königstein im Taunus, das ist also die Bischof-Neumann-Schule, da ist ein Internat und da bin ich hin. Das war sozusagen die Lösung. Ja?
Ja. War gut okay? Für Sie.
Ja, war sehr gut für mich. Ja,
mhm.
Ja. Dann musste ich nicht meine Eltern ärgern. Da habe ich die Leute, die da im Internat auf uns aufgepasst haben, die den Direktor und den haben wir natürlich alle großartig geärgert. Ja.
Mhm. Und da hat sich auch rausgemendelt, dass Ihr Weg in die Kunst führen wird, oder?
Ja, aber noch nicht, weil ich war natürlich der große Maler da, oder Zeichner auf dem Internat. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel im Abitur habe ich für die ganze Klasse die Mathematikarbeiten geschrieben, vorbereitet, ja. Ich habe die Zweier geschrieben, die Eins war ich der Einzige, die Eins habe ich mir selber gemacht, aber die Zweier und Dreier habe ich, keiner hat vier bekommen. Keiner hat, es gab nur Zweier und Dreier. Bis heute, wenn ich Leute treffe, aus der damaligen Zeit, sage ich, Georg, wie haben wir das damals gemacht? Klar, wir haben in der Toilette eine Kachel ausgegraben.
Okay.
Und dann gab es die eine Kachel für die Zweier und eine Kachel für die Dreier. Und das lief hervorragend. Ja.
Sehr systematisch.
Es war systematisch vorbereitet. Ja.
Dann waren Sie fertig und haben sich aber entschlossen, Kunst zu studieren.
Ja, ich habe noch nicht so ganz. Ich habe wirklich immer noch mit Mathematik liebäugelt. Mhm. Ja. Mhm. Aber parallel dazu habe ich mich beworben, in München mit einer Mappe auf der Akademie,
ja.
Um da studieren zu können.
Ja.
Und dann habe ich die Mappe da verschickt und habe einen Brief, den habe ich noch irgendwo. Den sollte man eigentlich vorlesen. Aber das war die absolute vernichtende Kritik, Absage. Herr Dokupil, Sie sind absolut unbegabt. Sie sollten das wirklich sein lassen. Sie haben nichts.
Vernichtung.
Eine absolute Vernichtung. Also wenn ich nicht ein Frohnatur wäre, da gibt es sicher Leute, die hätten da andere Konsequenzen gezogen als ich. Ja.
Ja.
Es war wirklich, ja.
Sie haben sich aber einfach weiter beworben.
Ja, dann ich habe ein bisschen Abstand genommen, aber dann kam die tschechische Mafia ins Spiel und es gab einen tschechischen Grafiker in Köln auf der Werkschule. Und da haben meine Eltern ihn besucht. Meine Eltern haben das dann sozusagen eingefädelt.
Okay.
Und der hat mich dann aufgenommen.
Ah, okay.
Der ist Professor Sovák, sehr guter Grafiker. Und der hat mich aufgenommen und der hat mich dann gefördert.
Ne? Okay.
Das war so. Mhm.
Verstehe. Ihr Weg führte dann nach Frankfurt und auch nach New York?
Nein, mein Weg führte zunächst nach Köln.
Nach Köln, ja.
Und danach, nach ein paar Monaten, war ich plötzlich absolut sicher, dass ich der größte Künstler aller Zeiten sein werde.
Ja.
Und habe dann dem Sovák, dem Professor Sovák das erzählt auch. Er sagt, was soll ich machen? Ich möchte der größte Künstler aller Zeiten werden. Was soll ich denn machen? Ja, das war wirklich
so. Das andere ist auch so erfahren, ja.
Und er sagte, so, Georg, du musst nach New York. Wie soll ich das machen? Wir machen das schon. Weil es gibt einen tschechischen Direktor auf der Schule da in New York, in der Cooper Union. Und ich habe eine Unterstützung bekommen.
Ja.
Weil das war sehr kompliziert, da hinzukommen. Ich bin nach New York aus Köln.
Okay.
Und habe da ein Stipendium bekommen.
Ja, ja.
Weil
ja.
Die Schule hat $30,000 im Jahr gekostet.
Okay.
Ja. Das war schon sehr teuer. Damit, und das war eine sehr wichtige Entscheidung für mich. Da habe ich sozusagen, das war meine Begegnung mit der lebenden, modernen Kunst. Ja.
Ja.
Die Kunst, die gerade sozusagen am Leben ist. Die Kunst. Es gibt ja die lebende Kunst und da gibt es die schon verlebt ist. Ja?
Ja.
Und zu der Zeit, 1976, 77, war sozusagen die amerikanische minimale Kunst, eine lebende Kunst vertreten von den Künstlern, die ich am Anfang so genannt habe.
Ja. Ja,
das war schon eine unglaubliche Begegnung für mich. Ja. Ja?
Genau, jetzt sind wir nämlich wieder am Anfang. In den 80er Jahren haben Sie sich der Gruppe Mülheimer Freiheit angeschlossen.
Ich war der Mitbegründer. Ich war der Begründer sozusagen.
Ja.
Ja, ich war der Begründer. Aber es war so, ich kam aus New York mit der Entscheidung, eigentlich aufzuhören mit der Kunst. Und doch zur Mathematik zu kommen.
Okay.
Ja, und habe angefangen, Mathematik zu studieren. Und dann habe ich den Walter Dahn getroffen.
Mhm.
Ich kam vom Hans Hake, das war mein wichtigster Lehrer zu der Zeit auch, ja. Neben Kossuth und anderen Konzeptleuten. Aber schon der Hans Hake war der wichtigste Mann. Und die Konsequenz aus seinem Studium war, Mathematik zu machen.
Mhm.
Und dann habe ich den Walter nochmal zurück, den Walter getroffen. Und der Walter kam vom Beuys und war gerade im Irrenhaus, ja, als ich ihn kennengelernt habe. Weil das wissen viele Leute nicht, dass viele Studenten vom Beuys im Irrenhaus gelandet sind. Ja?
Okay.
Wussten Sie das?
Wusste ich nicht, nein.
Ja, und der Walter hat eine unglaubliche Energie gehabt. Und der hat mich eigentlich dazu vergewaltigt, wieder zu zeichnen.
Okay.
Und wieder Kunst zu machen. Der hatte diese Fähigkeit. Wir haben uns getroffen auf der Domplatte 1979 und sind zusammen ins Roxy gegangen. Das war sozusagen die Künstlerkneipe.
Ja.
Dann haben wir uns verabredet, am nächsten Morgen zusammenzuarbeiten. Um 6:30 morgens hat es bei mir geklingelt und der Walter kam. Ja, Georg, lass uns, ja, was ist los? Komm, lass uns machen. Der war eine unglaubliche Energie gehabt. Ja?
Und ist so die Mülheimer Freiheit entstanden?
Ja, das Fundament der Mülheimer Freiheit.
Ja.
Dann kam der Walter mit zwei anderen Menschen und ich kam auch mit zwei. Ja? Also der Walter kam mit dem Peter Böhmels und mit dem Hans-Peter Adamski dazu. Ja? Und ich kam mit Gerhard Naschberger, der leider verstorben ist in Peru. Wir haben uns in der Cooper Union in New York kennengelernt und er war viel weiter als ich. Der hat schon unglaubliche Installationen gemacht, die nie funktioniert haben, aber der war unglaublich. Der hat dann schon in Kitchen ausgestellt, dann in der wichtigen Institution in New York. Und, den habe ich dazu genommen und dann Gerd Kewa. Der Gerd war auch so ein totaler Querkopf und ein Wahnsinniger. Das waren alle, eigentlich das Gute war, wir waren schon so ein bisschen, deshalb war die Mülheimer Freiheit so bekannt, weil jeder von uns ein individueller Denker war, nicht nur ein Künstler, war eine sehr starke Persönlichkeit, so wie bei den Beatles, ne?
Ja.
Würde ich schon sagen.
Ja. Worum ging es Ihnen speziell?
Mein Ansatz war ganz anders als der Ansatz eines normalen Künstlers. Also ich habe immer zwischendurch ganz andere Sachen gemacht.
Ja.
Ich habe mich mit Wissenschaftlern getroffen, mit Mathematikern und wollte eigentlich so eine Art, ja, also damals, als ich aus New York parallel kam und so, habe ich mit Leuten, wir haben sozusagen eine Art Think Tank kreiert. Das war damals ein vollkommen neues Wort, das heute fast jeder kennt, oder?
Ja.
Und wir haben uns dann so interdisziplinär haben uns getroffen, also gearbeitet und mit Leuten, die nicht unbedingt Künstler waren. Die größten Impulse habe ich bekommen von, also nicht Künstlern. Mir ging es darum, keine Ahnung, mir ging es darum, etwas zu machen, was bewegt.
Ja.
Und dann kam ich als Konzeptkünstler auf eine ganz geniale Idee. Die geniale Idee war, ich nehme Hölzchen, Stickhölzchen, so längliche Hölzchen, ja, und ich kloppe die zusammen. Das war im Zuge, dass ich war ein Konzeptkünstler, ein Performancekünstler. Aber ich nehme diese Hölzchen, ja, ich kloppe die zusammen, mit Reißzwecken tue ich ein bisschen Stoff da drauf, ja,
ja,
okay, und mache die Farbe drauf auf diesen Stoff. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich nehme dieses Objekt und hänge das auf die Augenhöhe, auf die Wand. Das ist der Beginn einer neuen Art, einer neuen Kunst. Und dann hab ich überlegt, aber hör mal, Georg, vielleicht gibt's das schon. Und das ist der große Unterschied zu der normalen Malerei. Wissen Sie, es waren ganz andere Ansätze.
Ja.
Ja? Die Geschichte, der Ursprung ist ganz anders. Vor allem, ich konnte überhaupt nicht malen. Ich wollte es auch niemals lernen. Verstehen Sie?
Ja.
Okay.
Ihre Gruppe wurde dann ja zu dem, was wir heute die Neuen Wilden nennen. Und
ja, aber da haben wir uns immer die ganze Zeit dagegen gewehrt. Ich war nie ein neuer Wilde.
Ah, okay.
Ja, nein, das ist alles Blödsinn. Mit den neuen Wilden. Das Problem mit den neuen Wilden, wissen Sie, wo das Hauptproblem ist? Dass es sozusagen dadurch wurden die in Anführungsstrichen richtigen Maler wie Baselitz, Lüpers und Penck, auf deren Ausstellungen damals niemand ging, wurden plötzlich als die alten Wilden. Und wir waren sozusagen, die wurden unsere Großväter oder Väter. Das hatte überhaupt nichts damit zu tun.
Ja.
Ich hatte nie mit der Malerei von Baselitz etwas zu tun.
Ja.
Oder mit Lüpert.
Ja.
Überhaupt nichts. Ich schätze natürlich Baselitz sehr, aber meine Ursprünge sind woanders. Das Zen-Movement in den USA in den 50er Jahren, das sind meine Dinge. Dass der vielleicht so jemand wie Jackson Pollock, der eine vollkommen neue Art zu malen entwickelt hat, oder?
Ja.
Aber nicht sowas wie, und dann kam dann auch so ein Bezug, dann kamen irgendwelche Schlaumeier, die uns dann in die Ecke gedrängt haben und haben uns als Neo-Expressionisten, ich habe mit den Expressionisten nichts zu tun.
Mhm.
Jemand musste die Arbeit schon machen, weil die Nazis haben die dann versucht zu vernichten, ja?
Ja.
Die Expressionisten. Aber ich hatte damit nichts zu tun. Ich will keine Kategorisierung. Ich wehre mich dagegen.
Ja.
Aber ich sag mal was. Ein postkonzeptueller, komischer Maler. Also ich bin eigentlich, ja, also,
ja.
Aber ja. Also in dem Sinne, wie meine die Expressionisten, die haben so gegrübelt, wie sie zu der Farbigkeit kommen. Und das, wir haben überhaupt nicht gegrübelt.
Mhm.
Null.
Mhm.
Ich war, obwohl ich die Gitarre nicht spielen konnte, ich konnte jederzeit mir eine Gitarre nehmen und vor dem Publikum anfangen zu spielen, ja. Das fand ich von den Punkern ganz toll. Ich fand die Punk-Bewegung war mir viel näher als der Neo-Expressionismus.
Ja.
Ja, sagen wir so.
Sie haben, das haben wir schon gesagt, ganz unkonventionelle Materialien angefangen.
Nein, das kommt später. Der Anfang, wo die Entscheidung mit den Hölzchen,
ja.
Und da habe ich doch eingesehen, dass es das schon gibt, ja.
Ja.
Mein absoluter Anfang dann in der Malerei ist, sich damit zu beschäftigen, was ein Stil ist.
Mhm.
Ich hatte keinen Stil.
Ja.
Und ich hatte auch kein Thema, ja, als ich anfing zu malen.
Ja. Und Sie dachten, wollen es aber? Oder war Ihnen.
Nein, ich will es eben nicht. Mhm. Was ich will untersuchen für mich. Ich will das auch nicht an die große Glocke hängen.
Ja.
Ich möchte halt ganz einfach. Ich möchte jeden Tag einen neuen Stil erfinden.
Ja.
Sonst nichts.
Ja.
Ja, also ich bin ins Atelier gegangen und habe dann irgendwelche Bergarbeiter im Silber, die da irgendwie graben, irgendwas buddeln und so. Und am nächsten Tag irgendwelche Stillleben. Also ich wollte, also auch nicht thematisch auch kann das, aber auch formal.
Ja.
Ich wollte jeden Tag einen Stil.
Mhm.
Wenn ich das nicht schaffe, bin ich einfach zu schwach. Das geht nicht. Ja? Okay? So, dann war ein Problem, also das ist der Anfang. also sich zu beschäftigen mit Stil.
Ja.
Ja, das mit den Materialien kommt dann 10 Jahre später. Mhm. Ich habe 10 Jahre lang, habe ich ungefähr 120 Stile kreiert.
Ja.
Okay?
Ja.
Wenn Sie sich die Früharbeit anschauen, dann ist das so, ja?
Ja.
Und ich wurde auch bekannt dafür, dass ich ganz viele verschiedene Stile habe.
Ja.
So.
Seit aber doch einer längeren Zeit beschäftigen Sie sich mit etwas, was spektakulär und gleichzeitig ganz zart ist, nämlich Gemälde aus Seifenblasen.
Ja.
Wie machen Sie das technisch? Für jemanden, der das nicht wissen kann.
Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist das Problem.
Okay. Ja?
Und deshalb beschäftigt mich das schon so lange, weil ich weiß immer noch nicht, was ich da tue.
Ja.
Verstehen Sie?
Ja.
Und weil der Weg eben von Anfang als unmöglich schien. Ja? Es war klar, dass es nicht geht. Als ich damit anfing, war mir absolut klar, das führt zu nichts. Das wird nichts. Ja?
Weil einfach Seifenblasen eine ganz kurze
Lebensdauer. Ja, die Seifenblasen machen alles andere, als dass sie sich gerne auf die Leinwand setzen. Ja, die machen alles andere.
Ja.
Ja, die fliegen rum und so. Und wenn plötzlich die Temperatur im Raum nicht stimmt und so, funktionieren sie nicht. Und sie wollen sich mit der Farbe nicht verbinden. Und überhaupt, die Seifenblase hat ja Farbe drin. Ja?
Ja.
Die ist farbig.
Ja.
Aber wissen Sie, jede Art von Binde, die Sie brauchen auch in dem Bindemittel, ja, damit das nicht von der Leinwand runterfällt. Das heißt, wie bekomme ich dieses Bindemittel in die Blase rein?
Ja, ja, wie bekommen Sie das?
Ich habe alles Mögliche probiert. meine Schwester hat mir damals was gefunden, Kot von einem Insekten, Kot von Läusen.
Okay,
wissen
das
Sie,
war als Bindemittel.
Ja, aber es war eine Übergangslösung, weil jede Begegnung, also wenn die Blase in sich Acryl hatte, das Problem mit der Acrylfarbe ist, dass die Firmen, die tun in die Acryl, in allen Farben, kommt ein Antischaummittel.
Okay.
Damit das beim Arbeiten, beim Malen nicht schäumt.
Ja.
Ja, und das verhindert natürlich das Bilden der Seifenblase.
Ah. Da mussten Sie sich aber auch wahrscheinlich erst hinarbeiten. Das weiß man ja nicht, wenn man damit anfängt, oder?
Es war ein absoluter Albtraum.
Ja.
Die Seifenblasen, die haben mich nicht schlafen lassen.
Ja, ja.
Die Seifenblasen, es war eine, glauben Sie mir, es war eine richtige Scheiße.
Die Bilder sind trotzdem, oder gerade deswegen vielleicht, einfach spektakulär.
Ja, weil sie natürlich, mir war klar, nach all den Stilen, die ich durchgemacht habe, also dann dachte ich nur 120 Stilen, um irgendwie weiterzukommen, muss ich mir irgendwie eine absurde Technik zulegen, die Technologie, die dann die Ästhetik neu bestimmt.
Ja.
Aus der Geschichte habe ich gelernt, als Leonardo da Vinci beim Verrocchio in der Werkstatt ist und er malt dann mit Tempera irgendwelche Gewänder und macht das ganz toll, aber der ist natürlich nicht der Da Vinci, den wir kennen. Weil da kommt plötzlich aus dem Norden kommt eine neue Technologie von den Gebrüdern Van Eyck erfunden, die Ölmalerei.
Mhm.
Die Ölmalerei, ja. Das war eine absolute Sensation, ja. Keine Tempera, keine Eier mehr und Farbe, ja? Pigmente. die Ölfarbe. Und der kann plötzlich Esfumato machen. Esfumato. Das heißt, dass die Hintergründe bei der Mona Lisa, es ist einfach ein Verlaufen. Plötzlich kann er ganz andere Sachen machen. Wieso? Weil er eine neue Technologie hat.
Ja.
Und er kann dazu werden, wofür er bekannt ist, was er dann super beherrscht hatte. Ja?
Ja.
So, mir war klar, ich muss eine neue Technologie haben, um eine neue Ästhetik zu schaffen. Das ist der Grund. Und dass es ganz lange dauern wird, war mir auch klar.
Damit haben Sie angefangen, Anfang der 80er? Oder wie lange machen Sie das jetzt schon?
Nein, es war Ende der 80er.
Ende der 80er.
Mhm. Ende der 80er kam die Zeit, es kam die experimentelle Zeit. Das waren natürlich nicht nur die Seifenblasenbilder.
Ja.
Es kamen ganz viele verschiedene Experimentierphasen dazu. Es kamen die Muttermilchbilder, es kamen die Obstbilder, es kamen die Peitschenbilder. Es kamen etliche verschiedene Dinge, um eine neue Ästhetik und vor allem eine Ästhetik, die ich nicht verstehe.
Ja.
Wenn die Dinge neu sind, versteht keiner was. Ja. Durch die Wiederholung.
Wir werden Finder eben.
Ja, wir werden Finder. Dadurch muss man das immer wieder wiederholen und dann fangen irgendwelche möglichen Interpretationen. Aber ich versuche eigentlich bis heute keine Erklärung dafür zu geben, für die Seifenblasenbilder. Ich möchte die eigentlich freilassen.
Ja.
Die sollen eigentlich, weil wir sind, und die Zeit hat mir ein bisschen recht gegeben, weil wir sind überfordert mit Informationen.
Mhm.
Ja? Ich möchte eigentlich einen Raum schaffen, das nichts bedeutet, wo nichts bedeutet. Eigentlich ist das der ideale Fall.
Ja.
Ja?
Ja.
Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber da möchte ich eigentlich hin.
Sie haben letztes Jahr den Karl-Ernst-Osthaus-Preis gewonnen, der alle zwei Jahre an bildende Künstler verliehen wird.
Mhm.
Und so hat man Sie eingeladen zu einer Einzelausstellung im Osthaus-Museum in Hagen. Das ist die Ausstellung Venetian Bubbles 2.5. Und sie ist gestartet am 30. November und läuft noch bis zum 23.
Februar. Ja, ja.
Was erwartet den Besucher dort? Was sehen wir dort?
Ja, das sieht einfach Blasen.
Ja. Ziemlich viele.
Ja, viele Blasen.
Ja. Und neben den Gemälden sieht man aber auch Skulpturen, oder?
Ja, sehe ich auch Skulpturen. Das sind auch Blasen. Das sind irgendwie eine Art Blasen. Das ist die Konsequenz. Ich habe ganz lange Zeit überlegt, wie könnte ich aus der Malerei der Blasen auch Skulpturen machen, bauen.
Ja.
Und das hat lange gedauert und irgendwie, ich weiß nicht, ob es was geworden ist, aber irgendwie sieht es okay aus. Ja, also, ich kann nicht viel dazu sagen.
Ja, man muss es sich einfach angucken.
Genau, genau.
Herr Dokupil, wir stellen in diesem Podcast jedem Gast am Ende immer die zwei selben Fragen. Die würde ich jetzt dann auch Ihnen stellen.
Genau.
Die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum und warum?
Lieblingsmuseum? Mhm. Ich würde schon mit meinem Lieblingsmuseum war Louisiana.
Ja,
Kopenhagen. Genau. Also wissen Sie, es ist nicht nur das Museum, wie es gebaut ist, ist einfach die Natur, ist einfach so integriert in das Museum, dass mich das immer wieder begeistert. Ja?
Ja.
Also das ist mein Wunschmuseum. Und natürlich dann, also ich würde schon auch MoMA schon sagen. Also ich habe die eigentlich die schönste Ausstellung meines Lebens, die mich am meisten gethrillt hatte, war die Matisse-Ausstellung in MoMA, wie sie aufgebaut war. Es war unglaublich, Also ich habe nicht ein, sondern ich habe zwei.
Das ist
ja
sehr schön.
Okay.
Und wenn ich Ihnen jetzt, Herr Dokupil, ein Kunstwerk Ihrer Wahl schenken würde, also Sie können sich jedes auch nur Erdenkliche aussuchen, alles wäre möglich. Für welches würden Sie sich dann entscheiden?
Mein absoluter Liebling war wahrscheinlich schon die Höhlenmalerei, die Altamira.
Ah ja.
Altamira, würde ich gerne irgendwie da was raushauen.
Ja. Gute Idee.
Ich finde immer noch die Malerei vor 20.000 Jahren war irgendwie viel weiterentwickelt.
Sehr schön. Herr Dokupil, ich danke Ihnen sehr für dieses schöne, lustige Gespräch. Das war Folge 102 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Alle zwei Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.